SRF 1.
Uhr Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Der Basler Pharma-Multi Novartis setzt mit dem jüngsten Milliardenzukauf auf einen Cholesterinsenker. Wir schauen das lukrative Geschäft mit Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Krankheiten gleich genauer an. Das Zürcher Kantonsparlament will sich den Lohn verdoppeln. Anlass für uns zu hinterfragen, was ist eigentlich viel, was wenig an Entschädigung für so ein Amt. Dann haben wir einen Spionagekrimi aus Australien. Regierung und Experten werfen China vor, sich in die Politik einzumischen.
We have seen a very sustained campaign by the Chinese Communist Party to influence Australia's political leadership.
Sagt zum Beispiel dieser australische China-Kenner und spricht von einer stillen Invasion. Die ganze Geschichte später bei uns. Und Amtsinhaber Klaus Iohannis bleibt Präsident von Rumänien. Was das für das zweitärmste Land der EU heisst, besprechen wir im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Herz-Kreislauf-Krankheiten sind eine unschöne Begleiterscheinung unserer Wohlstandsgesellschaft. Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, Übergewicht, alles Faktoren, die zu Herz-Kreislauf-Problemen führen können. Entsprechend lukrativ ist der Markt für Medikamente in diesem Bereich. Auch der Basler Pharma-Multi Novartis verspricht sich da ein gutes Geschäft und will für fast 10 Milliarden Dollar die US-Biotechnologiefirma Medicines Company übernehmen. Deren erfolgreichstes Medikament ist ein Cholesterinsenker. Lorenzo Bonatti aus der SRF-Wirtschaftsredaktion. Novartis bietet für dieses US-Unternehmen deutlich mehr, als es an der Börse wert ist. Rechnet sich das?
Ja, wenn man den Aussagen von Novartis-Chef Vas Narasimhan Glauben schenkt, dann ja, dann rechnet sich das früher oder später. Von mehreren Millionen möglicher Patienten ist die Rede. Das Medikament Inclisiran basiert auf einer relativ neuen Technologie. Sie nützt die Moleküle im Körper der Patienten, um vereinfacht gesagt gewisse Gene abzuschalten. Gene, die bei einer Herzerkrankung eine Rolle spielen. Übrigens finden auch die Finanzanalysten den Kaufpreis angemessen. Sie verweisen darauf, dass die klinischen Tests des Medikaments schon sehr weit fortgeschritten sind und bisher alle positiv verlaufen sind. Mit anderen Worten, das Risiko, das Novartis mit diesem Kauf eingeht, ist überschaubar und genau das hat eben seinen Preis.
Und Novartis hofft auf gute Gewinne. Tatsächlich sind ja Medikamente, um den Blutdruck oder das Cholesterin zu senken, sehr teuer. Liegt das vor allem an den hohen Margen oder warum sind diese Produkte so teuer?
Ja, man könnte es vielleicht so sagen, je besser die Heilungsaussichten, desto teurer das Medikament. Diese Medikamente werden ja in der Regel von den Krankenkassen bezahlt und nicht direkt vom Patienten. Und wenn das Medikament sehr wirksam ist, dann können die Krankenkassen eben auch Folgekosten einsparen. Das zumindest ist die gängige Argumentation der Pharmafirmen, um die hohen Preise zu rechtfertigen. Ein weiterer Punkt ist die sehr aufwendige und teure Forschung. Längst nicht alle Forschungsaktivitäten münden in einem erfolgreichen Medikament. Das heißt im Umkehrschluss, dass die erfolgreichen Medikamente die erfolglosen quersubventionieren müssen. Auch deshalb kosten sie so viel.
Die Pharmaindustrie investiert in den sogenannten Wohlstandsmarkt. Heißt das, Lorenzo Bonatti, im Umkehrschluss, dass andere, weniger lukrative Bereiche vernachlässigt werden?
Das ist unbestritten so. Ja, in den letzten beiden Jahren wurden vom Bund insgesamt rund 80 Wirkstoffe gemeldet, die knapp sind in der Schweiz. Dazu zählen etwa Antibiotika, aber auch Kinderimpfstoffe oder Medikamente gegen Epilepsie. Diese Engpässe sind aber durchaus ein globales Phänomen. Betroffen sind meist ältere Medikamente, deren Patentschutz abgelaufen ist. Für die Pharmafirmen lohnt sich dann die Herstellung nicht mehr, weil diese Medikamente eben nicht mehr so teuer verkauft werden können. Die Folgen können dann Versorgungsengpässe sein.
Es fällt auf, dass Novartis seit geraumer Zeit auf Zukäufe setzt. Warum verfolgt man diese Strategie und setzt nicht mehr auf die Entwicklung eigener Medikamente?
Nun ja, die Entwicklung eigener Medikamente ist eben sehr teuer und riskant, weil es längst nicht alle Wirkstoffe zur Marktreife schaffen. Deshalb kann es aus Sicht eines großen Pharmaunternehmens durchaus sinnvoll sein, die Forschung hauptsächlich den kleinen Startups und Biotech-Firmen zu überlassen und diese dann kurz vor dem Durchbruch aufzukaufen, so wie das Novartis jetzt mit Medicines getan hat. Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch die Patente. All die Firmen, die Novartis jüngst übernommen hat, die haben Medikamente in der Pipeline, die durch ein Patent geschützt sind. Sie ersetzen die angestammten Medikamente von Novartis, bei denen der Patentschutz abgelaufen ist. Und mit einem externen Zukauf können diese Patente eben sehr viel schneller ersetzt werden, als wenn zuerst selber ein Wirkstoff von Grund auf entwickelt werden muss.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti. Und damit zu weiteren Meldungen dieses Mittags in der Übersicht mit Michael Wettstein.
Die Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre war 2018 so hoch wie noch nie zuvor. Das teilt die Weltorganisation für Meteorologie, eine Sonderorganisation der UNO, mit. Der letzte vergleichbare Wert liege mehrere Millionen Jahre zurück. Die heutige Konzentration an CO2, also Kohlendioxid, betrage mehr als 150% des Wertes aus der vorindustriellen Zeit. Kohlendioxid gilt als wesentlicher Faktor für den Klimawandel. Der Anstieg der CO2-Konzentration ist laut der UNO-Organisation auf Treibstoffe aus nicht erneuerbaren Energien zurückzuführen. Es gebe keine Anzeichen für eine Verlangsamung. Der Fahrdienstvermittler Uber darf seine Dienste in London künftig nicht mehr anbieten. Nach mehreren Verstößen, die die Sicherheit der Passagiere gefährdet hätten, werde die Lizenz nicht verlängert. Das teilt die Verkehrsbehörde Transport for London mit. Offiziell sollte die Lizenz um Mitternacht auslaufen. Uber darf aber bis zur Entscheidung über eine Berufung vorerst weiterarbeiten. Die britische Hauptstadt ist der größte europäische Markt für den Fahrdienstvermittler. In Dresden ist am frühen Morgen in das grüne Gewölbe eingebrochen worden, in die Schatzkammer der deutschen Stadt. Der Einbruch betrifft den historischen Teil der wertvollen Sammlung im Dresdner Residenzschloss. Die Schadenshöhe ist unklar. Die Räume des Museums sind eigentlich streng gesichert. Das grüne Gewölbe wurde ab 1723 angelegt von Sachsens Kurfürst August dem Starken. Es gilt als eine der reichsten Schatzkammern und als eines der ältesten Museen Europas. Seinen Namen verdankt das grüne Gewölbe den malachitgrünen Abfärbungen einzelner Bauteile. Der Bundesrat empfiehlt die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» zur Ablehnung. Die Initiative des Mieterinnen- und Mieterverbandes verlangt von Bund und Kantonen, das Angebot an preisgünstigen Mietwohnungen zu fördern. 10% der neu gebauten Wohnungen sollen gemeinnützig erstellt werden, zum Beispiel von Genossenschaften. Wie der Bundesrat in einer Mitteilung schreibt, gebe es in der Schweiz ausreichend guten und finanziell tragbaren Wohnraum. Er halte Markteingriffe für nicht notwendig. Das Parlament hatte die Mittel für den gemeinnützigen Wohnungsbau um 250 Millionen Franken aufgestockt. Es handelt sich um einen indirekten Gegenvorschlag, der sofort in Kraft tritt, falls die Volksinitiative abgelehnt wird. Abgestimmt wird am 9. Februar. In der Schweiz trinken weniger Menschen täglich Alkohol als noch vor 25 Jahren. Das zeigt eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik aus dem Jahr 2017. Demnach ging die Zahl der Personen, die täglich Alkohol konsumieren, in diesem Zeitraum von 20% auf 11% zurück, also um fast die Hälfte. Zugenommen hat dagegen die Zahl der Personen, die mindestens einmal im Monat bis zum Rausch trinken. Vor allem junge Frauen haben dabei gegenüber den Männern aufgeholt. Insgesamt hat sich der Anteil der alkoholtrinkenden Menschen in der Schweiz in den letzten 25 Jahren kaum verändert. Das Wetter: heute gibt es Hochnebel, Wolken und Sonnenschein. In der Nacht fällt vereinzelt etwas Regen. Danach locken die Wolken auf und es wird teilweise sonnig. Die Höchstwerte liegen morgen im Norden zwischen 7 und 12 Grad, im Süden bei 14 Grad.
Sich einfach mal den Lohn verdoppeln, das will das Zürcher Kantonsparlament. Bis jetzt erhalten die Zürcher Parlamentarierinnen und Parlamentarier jährlich gut 24'000 Franken Entschädigung und Spesen, künftig sind es rund 40'000 Franken. Und das sei immer noch bescheiden, war heute der Tenor im Zürcher Rathaus. Allerdings, andere Kantonsparlamentarierinnen und Parlamentarier sind deutlich schlechter bezahlt. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner berichtet.
Bald 20 Jahre sitzt Rudi Leis schon für die SP im Zürcher Kantonsparlament. Montag für Montag, mindestens einen halben Tag, an manchen Tagen, zum Beispiel heute, dauert die Sitzung aber auch bis am Abend. Nur schon diese reine Sitzungszeit sei aktuell viel zu schlecht entschädigt, findet Leis.
Im Moment arbeiten wir, wenn man nur die Parlamentsarbeit anschaut, etwa für 25 Franken in der Stunde. Und wenn ich Stimmenzähler bin in einer Gemeinde, erhalte ich mehr ohne große Lektüre vorher oder ohne große Fraktionsarbeit. Das ist erbärmlich und sehr viele von uns sind gezwungen, auf das Mandat dann wieder zu verzichten, weil der Beruf diese Abwesenheiten nicht erträgt.
Denn zusammen mit der Arbeit in verschiedenen Kommissionen und der dringend notwendigen Sitzungsvorbereitung sei ein Parlamentsmandat in Zürich mit einer 30%-Stelle vergleichbar, so Leis. Und deshalb sei es gerechtfertigt, die Entschädigung neu auf gut 40.000 Franken zu erhöhen. Das sei immer noch bescheiden, findet auch die grüne Fraktionschefin Esther Guyer.
Für ein 30%-Pensum ist es dann noch wenig, da verdient man in den meisten Berufen mehr.
Die Erhöhung dürfte heute angenommen werden. Einzig der SVP-Fraktion geht sie zu weit. Ein Parlamentsmandat müsse zwar schon angemessen entschädigt sein, findet SVP-Fraktionschef Martin Hübscher, aber
es ist nicht eine Anstellung, die wir da haben, sondern es ist eben ein Mandat, das wir haben und wir müssen auch aufpassen, dass sich das nicht zu fest lohnt. Wir sind überzeugt, dass das eigentlich ein falsches Signal ist, wenn man für die Entschädigung in den Kantonsrat will.
Denn die Motivation für ein Parlamentsmandat sollte politisch sein, nicht finanziell. Außerdem, so Hübscher, in anderen Kantonen sei das Parlament viel schlechter entschädigt. Ein direkter Vergleich der Kantone ist allerdings schwierig, weil sich die Sitzungsmodi teils deutlich unterscheiden und es in jedem Kanton wieder andere Spesenregelungen gibt. Gemäß einer Aufstellung der Neuen Zürcher Zeitung von 2017 befinden sich Kantone wie Appenzell-Innerrhoden, Solothurn, Basel-Land oder Luzern am unteren Ende der Lohnskala. In Luzern wurde die Entschädigung erst letztes Jahr auf gut 13.000 Franken jährlich erhöht. CVP-Politiker Josef Wies, der aktuelle Präsident des Luzerner Kantonsparlaments, sagt:
Die Entschädigung in Luzern ist sicher nicht überdimensioniert. Das ist sicherlich der Fall. Aber ich glaube, so, wenn wir schauen, auch bezüglich der Anzahl der Kandidierenden, und wir haben auch, ich würde sagen, gute Parlamentarier hier in Luzern, in dem Sinne kann man sagen, also es schreckt zumindest nicht ab.
Das Berner Kantonsparlament hat seine Entschädigung vor ein paar Jahren auf gut 23.000 Franken erhöht. Das sei angemessen, auch wenn dabei niemand reich werde, sagt der Berner Ratspräsident Hannes Zaugraf von der GLP.
Es soll ja immer noch ein Milizamt bleiben, aber es muss sich irgendwie dann rechnen und es muss am Schluss aufgehen, dass man das überhaupt machen kann.
Zürich will sich aber gar nicht mit anderen Kantonen vergleichen. Rudi Leis von der Zürcher SP sagt, die Arbeitslast im Zürcher Rathaus entspreche eigentlich eher der im Bundeshaus.
Man kann es mit dem Nationalrat vergleichen. Der Zürcher Kantonsrat hat genau die gleichen Sitzungszeiten wie der Nationalrat, aber der Nationalrat ist 6-mal besser entschädigt als der Zürcher Kantonsrat.
Nationalräte kommen nämlich jährlich auf gut 130.000 Franken. Da scheint die Erhöhung auf 40.000 Franken, die das Zürcher Kantonsparlament heute Nachmittag mit größter Wahrscheinlichkeit beschließt, tatsächlich fast bescheiden.
Aus Zürich Christoph Brunner. Und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Geht es um den Flughafen Genf, dürfen neu auch Gemeinden und Kantonsparlament mitreden. Das Stimmvolk erhofft sich mehr Schutz gegen Lärm und Umweltverschmutzung. Politische Macht haben die Hongkonger Bezirksräte kaum. Trotzdem schürt der Wahlsieg des demokratischen Lagers große Erwartungen, zeigt der Bericht unseres Korrespondenten. Und kurz vor eins, Perspektivlosigkeit und Furcht prägen das Leben vieler in Bosnien-Herzegowina. Wir stellen dem eine Geschichte entgegen, die von Hoffnung und Aufschwung erzählt. Ja, Fliegen hatte auch schon ein besseres Image. Flugreisen verbinden heute viele nicht mehr mit grenzenloser Freiheit, sondern mit der Belastung des Klimas, mit Lärm und Luftverschmutzung. Gleichzeitig ist die Luftfahrtbranche aber auch ein wichtiger Arbeitgeber. Das wissen jene Kantone am besten, die einen eigenen Flughafen haben, so wie Genf zum Beispiel. Dort hatte bis jetzt der Regierungsrat in Absprache mit dem Bund das Sagen, wenn es um die Entwicklung des Flughafens ging. Künftig reden auch die Gemeinden und das Kantonsparlament mit. So hat es das Genfer Stimmvolk gestern entschieden. Umwelt- und Lärmschutzfragen sollen so mehr Gewicht bekommen. Westschweiz-Korrespondentin Baba Golpi.
Der Flughafen Genf ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Fast 18 Millionen Passagiere fliegen pro Jahr über Genf. und es sollen noch mehr werden, 25 Millionen bis 2030. Das hat der Bund im sogenannten Ziel, dem Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, vor einem Jahr festgelegt. Daran gibt es eigentlich nichts zu rütteln. Nicht akzeptieren will dies die strahlende Siegerin von gestern, die neu gewählte grüne Ständerätin Lisa Mason und Präsidentin des Initiativkomitees. Sie hat gestern auf Radio RTS bereits klargemacht, in Bern vorsprechen zu wollen, diese Wachstumsziele seien zu revidieren.
Clairement que le plan de développement de la Confédération soit revu. On doit s'adresser à la Confédération fort de ce succès populaire.
Weiter wollen die Initianten Flugbewegungen ab 22 Uhr bis Mitternacht einschränken. Schon jetzt müssen Fluggesellschaften eine Buße bezahlen, wenn sie spät abends landen. Nathalie Ardin der Handelskammer Genf befürchtet, dass der Flughafen Genf mit solchen Massnahmen an Attraktivität einbüße und dies dem Finanz- und Wirtschaftsplatz Genf schade.
Pour l'économie, il est important que les entreprises puissent continuer à utiliser l'aéroport. On est une économie exportatrice. La Genève internationale est importante.
Auch die Regierung hatte sich gegen die Initiative ausgesprochen und im Abstimmungskampf sogar davon gesprochen, die Zukunft des Flughafens sei in Gefahr. Gestern hat Regierungsrat Serge Dal-Busco dann abgeschwächt. Er sei zwar beunruhigt, was das zusätzliche Mitspracherecht des Parlaments angehe, gleichzeitig sei er aber zuversichtlich, dass ein Gleichgewicht gefunden werden könne zwischen den verschiedenen Interessen.
Je suis inquiet dans une certaine mesure, mais je suis tout à fait confiant dans les objectifs à l'équilibre qui doit exister entre ce qu'il apporte et ce qu'il cause.
Die Genferinnen und Genfer haben ein klares Zeichen gesetzt. Umwelt- und Lärmbelastung sollen mehr Gewicht bekommen, wenn es ums Abwägen gegen wirtschaftliche und touristische Interessen geht. Wie sehr grüne Themen in Genf momentan den politischen Diskurs prägen, zeigte sich bereits vor einem Monat bei den eidgenössischen Wahlen. In Genf waren die Grünen erstmals wählerstärkste Partei mit über 26% Wähleranteil.
Nach Australien, wo China immer mehr Einfluss zu nehmen scheint auf die Politik. Der Inlandsgeheimdienst prüft derzeit Spionagevorwürfe gegen China. Welches Ausmaß die Unterwanderung haben kann, ließ am Wochenende ein Überläufer des chinesischen Geheimdienstes erahnen. Der Mann will persönlich spioniert haben und das nicht nur in Hongkong und Taiwan, sondern eben auch in Australien. Aus Canberra, Urs Welterlin.
Die Universität von Queensland in Australien vor kurzem, eine Unterstützungsdemonstration für die Protestierenden in Hongkong. Plötzlich greifen chinesische Studenten an, Schreie, dann Schläge für die Demokratiebefürworter. Den China-Experten und Professor Clive Hamilton erstaunen solche Übergriffe nicht. Wie andere Warner glaubt er, die Schläger funktionierten als heimliche Agenten für China.
From the day they go to preschool in China, students are brainwashed.
Von der Zeit im Kindergarten an unterlegen Kinder und Studenten in China einer ideologischen, patriotischen Gehirnwäsche. Doch Studenten, die sich im Ausland fanatisch für ihr Heimatland einsetzten, seien nur ein Symptom dessen, was Hamilton die, Zitat, stille Invasion Australiens nennt. Die Invasion durch die Kommunistische Partei Chinas über ihre vielen Ableger im Ausland. Sie greife bis in die Wurzeln der australischen Demokratie.
We have seen a very sustained campaign by the Chinese Communist Party to influence Australia's political leadership.
Die politische Elite in Australien sei auf allen Stufen beeinflusst, sagt Hamilton. Was nach einer Verschwörungstheorie tönt, erhält immer mehr Substanz. Am Wochenende packte in Sydney ein abgesprungener chinesischer Ex-Spion aus. Peking unterwandere die Demokratie Australiens mit verdeckten Mitteln. Stunden später bestätigte der australische Geheimdienst, chinesische Agenten hätten mit einer Millionenspende einen Doppelbürger für die Wahl ins nationale Parlament unterstützen wollen. Doch auch politisch weniger relevante Aufsichtsgremien stünden im Fadenkreuz, sagt Hamilton, die von Museen etwa Gemeindegruppen. Und immer mehr australische Ex-Politiker, unter ihnen der frühere Handelsminister Andrew Robb, stünden als Lobbyisten im Solde Pekings. Reiche chinesische Geschäftsleute unterstützten die australischen Parteien und einzelne Parlamentarier mit Spenden. Australische Geheimdienste warnen schon lange vor dem Einfluss Chinas. Spionage, direkt und indirekt, Diebstahl von intellektuellem Eigentum, Hackerangriffe. Neu hätten es chinesische Agenten auf Spitäler abgesehen, auf Krankenkassen, sagt Hamilton, auf kompromittierende Informationen.
If you discover that the Minister for Defence or the Chief of the Australian Armed Forces has syphilis, this is gold dirt for China's intelligence agencies.
Wenn sie entdeckten, dass der Verteidigungsminister oder der Armeechef an Syphilis leiden, sei das Information, die sich zur Erpressung eigne. Andrew Hastie, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, ist einer der lautesten Warner. China sei von marxistisch-leninistischer Ideologie getrieben, sagt der Parlamentarier. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Wachstumslandes habe den Westen geblendet. Ob Kohle, Eisenerz, Fleisch oder Versicherungen, 38% der Exporte Australiens gehen nach China. 130 Milliarden Franken pro Jahr bringen sie ein. Doch Hastys Meinung wird nicht überall geteilt. Richard McGregor ist Experte für australisch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen.
I don't think we've been blinded by the economic opportunities. I think we've simply taken advantage of them.
Er denke nicht, dass Australien geblendet sei von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die China biete. Australien habe sie ganz einfach genutzt, so wie viele andere Länder der Welt das auch täten. Und spionieren? Das würden auch andere Staaten, selbst Australien.
Ja, und wie wir wissen, fürchtet nicht nur Australien den Einfluss Chinas, sondern Hongkong. Dort sehen sich die Demonstranten nach den gestrigen Bezirkswahlen bestätigt. Das demokratische Lager hat diese deutlich gewonnen. Die Mehrheit der Bevölkerung stellt sich damit hinter die Demokratiebewegung. Und das bringt ihr neuen Aufwind. Aus Hongkong der Bericht von China-Korrespondent Martin Aldrovandi.
It sends a very strong signal to
Es ist ein sehr starkes Signal an die Regierung in Hongkong und in Peking. Die Hongkonger sollten dieses Resultat nutzen, um in Zukunft mehr Demokratie zu fordern, sagt Kelvin Lam vor Journalisten. Der frisch gewählte Bezirksrat gehört zum demokratischen Lager. Er war für den Demokratieaktivisten Joshua Wong eingesprungen, nachdem Wong von den Behörden nicht zur Wahl zugelassen wurde. Politische Macht haben die Bezirksräte kaum, vielmehr sind sie für Anliegen in ihren Stadtvierteln zuständig. Da die Hongkonger ihr Parlament nur beschränkt wählen dürfen, sind die Bezirkswahlen die einzige Möglichkeit der Hongkonger, sich an der Urne Gehör zu verschaffen. Die Parlamentsabgeordnete Claudia Mo betrachtet die Wahlen deshalb als inoffizielles Referendum zur Regierung.
This is a slap in the face for Carrie Lam because she kept she used to talk.
Für Regierungschefin Carrie Lam ist das Resultat ein Schlag ins Gesicht. Sie hat zuvor immer von der schweigenden Mehrheit gesprochen, die ihre Peking-treue Regierung unterstütze. Jetzt hat sich gezeigt, sie lag vollkommen falsch. An ihren Forderungen wird die Demokratiebewegung nun erst recht festhalten, so sagte der Demokratieaktivist und früherer Chef der Demokratischen Partei, Albert Ho, bereits am Wahltag.
The first most important thing is independent inquiry.
Das Wichtigste ist eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt. Die Polizei kann sich nicht selbst untersuchen, sie hat keine Glaubwürdigkeit. Wir brauchen eine unabhängige Institution, die glaubwürdig und mächtig genug ist. Eine solche Untersuchung hat die Hongkonger Regierung bisher abgelehnt. Auch Regina Ip, Abgeordnete des Pro-Peking-Lagers in Hongkongs Parlament, will davon nichts wissen. Man müsse die Wahlen richtig interpretieren, sagte sie vor Journalisten. Ich denke, es ist nicht angemessen, diese Bezirkswahlen als Referendum zu bezeichnen. Es wurde ja nicht über ein bestimmtes Thema abgestimmt. Was wir hier gesehen haben, ist eine reine Politisierung von Lokalwahlen. Auch Peking will das Wahlergebnis richtig interpretiert wissen. So schreibt die Parteizeitung Global Times heute, westliche Medien hätten mit ihrer Berichterstattung dem demokratischen Lager geholfen. Und Außenminister Wang Yi sagte schlicht, egal was passiere, Hongkong gehöre zu China. Klar ist, weder die chinesische noch die Hongkonger Regierung können jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen. Wenn sie nicht auf die Demokratiebewegung zugehen, riskieren sie Widerstand frustrierter Wähler und eine erneute Eskalation der Gewalt.
Zehntausende, die keine Perspektive mehr sehen und deshalb das Land verlassen. Großunternehmen, die von korrupten Seilschaften in den Ruin getrieben werden. Und Politiker, die immer wieder die Angst vor einem neuen Krieg schüren. Das ist das traurige Gesicht Bosnien-Herzegowinas. Aber es gibt auch eine andere Realität. Und die zeigt sich in kleinen und mittleren Unternehmen, die mit Erfolg arbeiten. Oftmals steht ein bosnischer Unternehmer dahinter, der aus dem Ausland zurückgekehrt ist, um seine Heimat auf die Beine zu helfen. Christoph Wüttrich hat so ein Unternehmen in der Stadt Maglaj besucht.
Senaid Husics Augen leuchten, wenn er durch die Hallen seiner Textilfabrik führt. Fast 20 Jahre hat er in der Schweiz gelebt und Berufserfahrung gesammelt. Dann kehrte er 2004 in seine Heimatstadt Maglaj zurück, um diesen Betrieb aufzubauen.
Trenutno se rade znači košulje za italijansku policiju. U ovoj godini 120.000 košulja ćemo uraditi za italijansku policiju.
Im Moment gerade stellen wir Hemden für die italienische Polizei her. 120.000 Stück. Dieses Jahr haben wir auch 50.000 Hemden für das Schweizer Militär hergestellt und gegen 180.000 für verschiedene Schweizer Modegeschäfte, erzählt Husic. Die Schweiz, seine zweite Heimat, ist für ihn ein ganz wichtiger Markt. Die dortigen Geschäftskontakte sind die Grundlage seines Erfolgs.
Malu simpatičnu liniju. Ovde radimo individualne košulje, košulje po mjeri. Znači,
hier haben wir eine kleine, ganz besondere Produktionseinheit. Hier stellen wir zusätzlich zu den großen Serien Hemden nach Maß her. In der ganzen Schweiz gibt es Modegeschäfte, wo sie Maß nehmen lassen können, den Schnitt und den Stoff auswählen und spätestens 15 Tage später ist das Hemd bei ihnen zu Hause, sagt Husic. Auf dem Weg in sein Büro zeigt er im Treppenhaus auf zwei große Tafeln.
Standard, znači 9015 i za humani standard SA8000, znači čitava procedura.
Das sind die internationalen Richtlinien, nach denen wir zertifiziert wurden. Der eine Standard garantiert die Qualität und der andere, dass wir soziale Kriterien erfüllen, zum Beispiel die Sicherheit der Angestellten und deren korrekte Entlöhnung. Nur gerade vier Unternehmen auf dem Balkan haben diese Zertifizierung, sagt der Patron. Am großen Sitzungstisch in seinem Büro blickt er zurück auf die Anfänge seines Unternehmens. Als er vor 15 Jahren nach Bosnien zurückkam, wurde er von der Schweiz unterstützt. Er hatte einen Businessplan im Gepäck, den er mit Hilfe des SECO, des Staatssekretariats für Wirtschaft, ausarbeitete und dann umsetzte.
Na ovom podneblju, znači bilo za vrijeme bivše Jugoslavije jako dosta tekstilnih firmi, jaki, dobri tekstilnih firmi.
Hier gab es bereits zur Zeit des ehemaligen Jugoslawiens eine erfolgreiche Textilindustrie. Und als meine ersten Mitarbeiter konnte ich Leute einstellen, die schon Erfahrung hatten. Inzwischen hat Husic mit seiner Firma Bontex 240 Arbeitsplätze geschaffen. Und er ist zufrieden mit dem, was er für seine Heimatstadt tun konnte. Eigentlich sei es sogar besser herausgekommen als erhofft. Mit den bosnischen Behörden allerdings machte er nicht nur erfreuliche Erfahrungen. Natürlich gab es auch Versuche, ihn in korrupte Geschäfte zu locken.
Naravno da je bilo, ali ja sam bio čvrst i odlučan, znao sam dugoročno.
Ich bin aber immer hart geblieben. Ich weiß, dass es langfristig nur Erfolg gibt, wenn man sauber bleibt. Wer sich auf Korruption einlässt, verstrickt sich und kommt nicht mehr heraus, sagt Husic. Auf die Frage, was Bosniens Politiker unternehmen müssten, um die großen Probleme des Landes zu lösen, antwortet der Unternehmer nur ganz kurz.
Bosanski političari svi znaju šta trebaju da odrade. Oni su jako inteligentni, ali enormno pokvareni.
Sie wissen alle genau, was sie zu tun hätten. Sie sind sehr intelligent, aber enorm verdorben. Für die Zukunft seines Unternehmens macht sich Husic keine Sorgen. Zurück in der Produktionshalle erklärt er, wieso. Er zeigt die hochmodernen Maschinen, die in wenigen Sekunden einen ganzen Hemdsärmel fertig nähen, auf einen halben Millimeter genau. Das seien die Rolls-Royce der Textilindustrie. An so einer Maschine ersetzt eine Person 4 bis 5 Mitarbeiter an traditionellen Nähmaschinen. Mit diesem Maschinenpark können wir noch viele Jahre konkurrenzfähig bleiben, auch gegenüber der billigen Konkurrenz in Asien. Zudem sind wir geografisch näher an unseren Kunden dran und können darum neue Wünsche schneller erfüllen, sagt Husic. Mit seiner Hemdenfabrik hat er gezeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg trotz der widerlichen Umstände in Bosnien möglich ist. Geschäftsleute wie er, die ihre Erfahrung im Ausland zurück nach Bosnien bringen und Unternehmen aufbauen, sind die Hoffnungsträger des gebeutelten Landes.
Christoph Wüthrich mit seinem Bericht aus Rumänien. Ist es eins geworden. Gleich geht es im ersten und vierten um Rumänien. Dort darf Amtsinhaber Klaus Iohannis Präsident bleiben. Zum Glück für die demokratische Entwicklung des Landes, findet der Bukarester Journalist Herbert Grünwald. Mehr dazu im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Michael Wettstein.
Das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis will den US-Arzneimittelhersteller Medicines kaufen für 9,7 Milliarden Dollar. Durch die Übernahme will Novartis mehr Geld mit Medikamenten gegen Herzkrankheiten verdienen. Die Konzentration von CO2 und anderen Treibhausgasen in der Atmosphäre war laut UNO 2018 so hoch wie noch nie zuvor. Die heutige Konzentration an CO2 betrage etwa 150% des Wertes aus der vorindustriellen Zeit. Der Fahrdienstvermittler Uber darf seine Dienste in London künftig nicht mehr anbieten. Grund sind laut Behörden mehrere Verstöße, die die Sicherheit der Passagiere gefährdet hatten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.